Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Debunking Information Systems Podcasts. Heute eine spezielle Folge, weil wir haben unseren ersten Gast, Edona Ilshan. Sie ist Assistant Professor am King Center for Digital Innovation an der VU Amsterdam und hat sich heute bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stellen, alles, wie ihr Bewerbungsprozess gegangen ist, und wir gehen auch noch auf ihre Forschung zunächst ein. Also herzlich willkommen, Edona.
Vielen lieben Dank, Tatjana, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auf diese Podcast-Folge.
Super, also ich habe es eigentlich gar noch nicht erwähnt, dein Werdegang, oder? Zuerst hast du ein PhD und dann anschließend Postdoc am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen gemacht und bist jetzt eben in Amsterdam. Zunächst würdest du gerne über deine Forschung erzählen. Also was machst du, was interessiert dich, was brennt dir unter den Fingern?
Ja, sehr gerne. Wie bereits von dir gesagt, habe ich mein Doktorat an der Universität St. Gallen gemacht, beim Institut für Wirtschaftsinformatik. Ich war bei Professor Jan-Marco Leihmeister, wurde co-supervised von Professor Walter Brenner. Ich habe da während meiner Dissertationszeit mich mit Low-Code-Development-Plattformen befasst. Das sind so Drag-and-Drop-Plattformen, denen man digitale Applikationen bauen kann. Und ich habe mich insbesondere mit der Fragestellung befasst, ob man Nicht-Entwickler und Nicht-Entwicklerinnen befähigen kann, dass diese Personen selbst Dinge entwickeln können, ohne dass man denen jetzt ein volles Software-Engineering-Studium aufhalst. Und da habe ich mir das angeschaut, einmal auf organisationaler Ebene. Wie führen das Organisationen ein? Was verändert das in der Organisationsstruktur? Dann habe ich gesehen, dass es einige Dinge verändert. Also sind wir tiefer eingegangen auf die Fragestellung, okay, was verändert es denn bei denjenigen Personen, die damit dann auch arbeiten mit diesem neuen Tool, und haben gesehen, dass es relativ viel verändert. Einerseits in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld, Arbeitsalltag, aber auch in ihrer persönlichen Identität, in ihrer Job-Identity. Zu guter Letzt habe ich mir dann angeschaut, was denn konkret entwickelt wird mit diesen Plattformen und ob das Versprechen, das die Plattform-Provider oftmals aussprechen, überhaupt eingehalten wird oder nicht. Nämlich wird oftmals gesagt, man wird kundenzentrierter und man wird auch schneller und effektiver im Bauen. Und dann haben wir uns angeschaut für eine bestimmte Systemklasse. Wir hatten dann Conversational Interfaces genommen, ob das wirklich so der Fall ist. Also sind Conversational Interfaces, die durch diese Domain-Experten oftmals gebaut werden, wirklich kundennäher? Wird das auch schneller gebaut, als wenn man jetzt auf die IT warten müsste? Und in einigen Bereichen muss man sagen, ja, das war der Fall. In anderen gab es immer noch einige Probleme, die sich dann herausgestellt haben. Ich war dann sehr dankbar für all diese Problembereiche, würde ich sagen, weil diese Problembereiche haben oder befuttern gerade weiterhin mein Forschungsgebiet. Nämlich habe ich dann während meiner Postdoc-Zeit noch an der Uni St. Gallen, aber auch jetzt bei der Assistenzprofessur hier in Amsterdam, mich diesen Problemfeldern gewidmet. Und das sind unter anderem Aspekte wie Information Security Awareness, also sind Leute, die diese Applikationen dann bauen, also diese Citizen Developer, wissen die, was für einen Einfluss das Ganze auch hat, jetzt außerhalb ihres Aufgabenbereiches oder außerhalb dieser Applikationen, die sie bauen, und wie können wir sie stärker darauf aufmerksam machen, aber auch Fragestellungen, wie schaffen wir es überhaupt, diese Personen im Unternehmen zu identifizieren. Und wenn wir sie dann identifiziert haben, wie schaffen wir es, dass diese Person auch das benötigte Skillset eigentlich zur Verfügung gestellt bekommen vom Unternehmen. Also sehr viel in Richtung Re- und Upskilling dieser Nicht-EntwicklerInnen.
Sehr interessant. Du hast vorhin Job-Identity erwähnt. Was sind denn das für Leute? Also sind das beispielsweise Business-Analysten, und die dann eben durch dieses Citizen Development wie eine neue Identität generieren? Also haben sie dann eine Doppelrolle oder wie sieht das aus bei denen?
Genau, ja. Also ursprünglich wurde der Begriff des Citizen Developers, einige, die mich schon länger kennen und mein Forschungsgebiet kennen, wissen, dass ich den Begriff eigentlich so nicht mag, weil es ein bisschen fehlleitend ist. Weil es sind nicht Citizens, sind Leute innerhalb einer Organisation. Natürlich sind sie auch Citizens, aber ja, die Dinge entwickeln. Und ursprünglich, wie gesagt, war es eigentlich nicht daraus aufgelegt, dass das jemals ein Jobprofil wird. Es ist wirklich so wie ein Hut, den sich Business-User aufsetzen, um, ich würde jetzt sagen, mal kleinere bis zu mittelgroße IT-Projekte selbst zu stemmen, in denen sie vielleicht die Hilfe von der IT-Abteilung irgendwann kriegen, teilweise aber auch nicht. Und es kommt auch ein bisschen drauf an, in was für einer Organisationsgröße man sich befindet. Ich würde sagen, jetzt so bei KMUs, kleinen Mittelunternehmen, gibt es oftmals auch kein richtiges IT-Department. Da war es ein Beschleuniger für viele. Und oftmals sind es also Product Owners oder auch Personen aus dem Marketing, nicht so oft Business Analysten, aber sehr oft einfach Personen, die sehr nah am Kunden sind, die sehr viel Wissen über die Domäne besitzen und auch eine gewisse technische Affinität haben, die vorhanden sein muss, um dann eine digitale Applikation zu bauen. Ja.
Und du hast jetzt mehrmals Kundennähe erwähnt. Gibt es da auch einen Nachteil, wenn man so nah am Kunden ist und dann ein System entwickelt oder eine Lösung baut?
Oh, wahrscheinlich schon, ja. Also man verliert wahrscheinlich so den Überblick für das große und Ganze sehr oft und hat dann das Gefühl, dass für jedes kleinere Problem, das jetzt ein Kunde, eine Kundin hat, eine digitale Applikation vielleicht notwendig ist oder ein neues Feature notwendig ist. Also da braucht es wahrscheinlich schon die richtige, auch einen richtigen Abstand dazu, dass man dann nicht in diesem man möchte jeden Kundenwunsch erfüllen und auch befriedigen, immer ständig zu neue Dinge baut. Da braucht es wahrscheinlich eine neue Abwägung, wie wichtig ist etwas und wie gut kann man es auch umsetzen innerhalb von einer Organisation. Wie passt das dann auch zu den anderen Dingen, die sonst auch gebaut werden?
Mhm. Du hast vorhin noch erwähnt, die Information Security Awareness. War das auch eines der Probleme, die ihr gesehen habt in eurer Forschung?
Ja, es war mitunter eines der größten Probleme. Es ist auch sehr oft einer der größten Bremsen, wenn man mit Practitionern spricht, oftmals mit dem IT-Department spricht, wieso Local-Plattformen nicht eingeführt werden in Unternehmen. Die sind halt super skeptisch und sagen, ja, ich weiß halt nicht. Es ist ein bisschen kritisch, wenn du nicht ausgebildete Leute Software bauen lässt. Da haben wir gesehen, dass man immer wieder das Ganze als Chance framen muss, dass die IT vielleicht auch die Zügel ein bisschen in der Hand hat, um da die ganze Gestaltung oder Mitgestaltung der digitalen Transformation aus einer Business-Sicht zu leiten. Weil was wir gesehen haben, auch wenn die IT jetzt das nicht mitmacht, das Business wird Wege finden, um die IT zu umgehen, beispielsweise mit Shadow-IT oder Business-Managed-IT, wie man oftmals weiß. Oder wir haben oftmals gesehen in den Interviews auch, die wir geführt haben, während meiner Dissertation, aber auch danach, dass es sehr skeptisch gesehen wird, wegen dieser Information Security, wegen allen verschiedenen Aspekten, weil man sich ja verletzbarer macht aus einer Organisationsperspektive, einfach weil Laien Dinge bauen. Das ist das Gleiche, würde ich sagen, auch bei Gen AI. Und dass es da halt dann mehr Governance wahrscheinlich auch braucht von der IT, mehr Kontrolle oder mehr auch ein stärkeres Alignment zwischen der Business und der IT. Und das sind hoffentlich dann schöne Nebeneffekte des Ganzen.
Wie sind die Unternehmen bisher mit diesen Sicherheitslücken umgegangen? Also haben sie gesagt, sie verbieten diese Citizen Developers oder waren sie eher offen oder eben, wie du sagst, eher skeptisch zunächst? Aber wie du auch sagst, man kann das ja nicht also vollständig verbieten in dem Sinn, sondern es gibt dann halt diese Shadow-IT.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es kommt super stark auf die Branche drauf an. Einige sind halt in sehr, sehr stark regulierten Branchen. Die können sich dann auch nicht irgendwelche Leaks etc. erlauben. Und dann ist auch die Frage, was sind die Use Cases, die bearbeitet werden dürfen von diesen Citizen Developern? Sind es dann, teilweise sind das nur interne Applikationen, die gebaut werden dürfen. Teilweise dürfen dann auch externe Applikationen gebaut werden. Aber man geht durch einen ganzen Review-Prozess eigentlich, wie man bei den normalen, üblichen Software Developern auch durchgeht. Also es gibt schon gewisse Quality Assurance Maßnahmen. Die Frage ist nur, sind diese Quality Assurance Maßnahmen skalierbar oder nicht? Teilweise sind sie nicht so skalierbar, weil die Menge an Applikationen, die gebaut wird, auf Local-Plattformen halt super hoch ist. Aber es wäre auch eine Frage, die ich mich vertieft auseinandersetzen möchte in den nächsten paar Monaten und hoffentlich ein, zwei nächsten Jahren innerhalb von meiner Forschung, wie löst man dieses Problem Wie kann man auf einer Seite sicherstellen, dass diese IT-Security nicht nur Awareness, aber diese Kompetenz bei diesen Citizen-Developern entwickelt wird, aber auch auf der anderen Seite, was muss man als Organisation für Richtlinien, Programme etc. haben, damit das kein Problem wird in einer längeren Frist.
Okay, cool. Also da beschäftigst du dich während deiner Assistenzprofessur damit oder auch schon vorher während dem Doktorat und Postdoc?
Nee, genau. Jetzt will ich mich stärker damit befassen. Während meinem Doktorat habe ich mich noch nicht so stark damit befasst. Im Postdoc in ersten Zügen, weil ich gemerkt habe, okay, es wird halt immer wichtiger. Dadurch, dass meine Assistenzprofessur offen thematisch war, habe ich das Glück, würde ich sagen, in diesem Fall, mich forschungsmäßig so auszurichten, wie ich das sinnvoll empfinde oder was meinem Interesse getrieben ist in den nächsten paar Jahren.
Okay, sehr schön. Also wenn es dir recht ist, würde ich jetzt auch gerne auf die Assistenzprofessur übergehen oder allgemein zum Bewerbungsprozess. Also wie du dich entschieden hast, dass du in der Wissenschaft bleiben möchtest, aber dann auch, wie du dir Informationen gesammelt hast zum allgemeinen Jobmarket. Also für mich ist das beispielsweise mega intransparent, was ich jetzt da machen muss. Und ich habe mich auch schon auf meine erste Stelle beworben und letzte Woche eine Absage bekommen. Und da war ich, ja, also ist alles okay, aber ich war einfach so überrascht, weil, also es hat thematisch so mittelmäßig gepasst, aber irgendwie haben sie dann im Absagebrief auch geschrieben, ja, es haben sich 300 Leute beworben. Und dann dachte ich so, wow, okay, was geht denn hier ab? Also ja, genau. Deshalb ist mehr Transparenz, glaube ich, noch hilfreich. Und auch diese 300 Personen, also ich habe da auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme. Das ist jetzt irgendwie, das hat man noch nie gehört dazu. Also nicht, dass unsere HörerInnen da irgendwie Panik bekommen und sich gar nicht mehr bewerben. Aber ich glaube, das war irgendwie so speziell dort, genau.
Ja, okay, ich würde, glaube ich, damit anfangen mit der Frage, wie weiß man, ob man in der Forschung bleiben möchte oder nicht, beziehungsweise, was ich oft gefragt werde, wann hast du dich dazu entschieden, eine akademische Karriere einzuschlagen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es eigentlich nicht, wann der Zeitpunkt so definitiv war, dass ich gesagt habe, so doch, ja, let's do this. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich während meinem PhD, glaube ich, so in Wechselwirkung immer wieder gesagt habe, nee, ich gehe danach raus und doch, ich lieb's. Und wahrscheinlich, wenn ich zurückgehen könnte, gab es verschiedene Zeitpunkte, wo ich wirklich nicht so nicht davon überzeugt war, dass das ein richtiger Karriereweg war für mich. Obwohl eigentlich ja meine persönlichen Interessen sehr, sehr allein sind mit dem Jobprofil. Und dann gab es andere Punkte, die doch durchaus dazu beigetragen haben, dass ich mir gedacht habe, doch, ist vielleicht etwas, was ich mir anschauen sollte und wenn ich dann merke, es gefällt mir nicht, kann man ja immer noch rausgehen. Das glaube ich so vorneweg mal wichtig. Weil ich nicht sagen kann, was der spezifische Zeitpunkt war, kann ich etwas dazu sagen, für wie meine Entscheidung dann vielleicht grundsätzlich beeinflusst wurde. Ich würde sagen, so einerseits denke ich, wir haben einen der tollsten Jobs auf dieser Welt, weil wir werden, wenn man es ganz, ganz simpel runterbricht, für Lesen und Schreiben und uns Gedanken machen bezahlt. Und teilweise, einen Teil dieser Zeit, stehen wir auch vor anderen Leuten und dürfen unser Wissen und unsere Leidenschaft für dieses Themengebiet weitervermitteln und haben die Chance, mit jungen Menschen zu arbeiten und auch von diesen zu lernen, was ich super toll finde. Und das Zweite ist, ich liebe unser Forschungsgebiet, weil es zwischen Mensch und Maschine ist und sehr viel zwischen der Interaktion ist. Also das eine beeinflusst das andere und das andere wiederum das andere auch, was ich sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, wenn man für das Forschungsfeld eine Faszination hat und wenn man die einzelnen Aktivitäten, die so ein Job oder so ein Beruf von einem Akademiker, einer Akademikerin beinhaltet, auch gerne mag. Also Paper lesen grundsätzlich, Paper sich Gedanken machen, konzeptionelle Gedanken machen, Interviews führen oder Experimente durchführen, dann aber auch das Ganze aufschreiben und natürlich braucht man auch eine gewisse Resistenz bezüglich der Review-Kommentare. Die sind nicht immer ganz so nett, muss man sagen. Es gibt auch teilweise Sachen, da denken sie so, echt jetzt? Aber muss man so akzeptieren und zurückgehen mit dem Gedanken, okay, ist eine Chance, es in Zukunft vielleicht besser zu machen. Und dann ist Teaching, Lehre, finde ich, ein super wichtiger Teil. Also wenn man merkt, okay, es macht mir keinen Spaß, ich mag Lehre nicht, dann ist die Frage, ob man einen akademischen Weg, einen traditionellen akademischen Weg, würde ich jetzt sagen, an der Uni anschlagen möchte oder nicht, weil Teaching ist und bleibt halt einfach ein bestimmter Teil von diesem Beruf und den kann man nicht wegradieren. Also wenn man das gar nicht mag und auch die Interaktion mit Studierenden nicht mag, dann würde ich sagen, muss man sich die Frage stellen, okay, ist das der richtige Weg oder nicht? Und zu guter Letzt, muss man auch diese ganze Unsicherheit in vielen Aspekten zu einem gewissen Punkt aushalten können. Einerseits, wo bin ich in den nächsten paar Jahren? Also hätte man mich vor anderthalb Jahren gefragt, wo denkst du, dass du in anderthalb Jahren wohnst, hätte ich nicht in Niederlande gesagt, wahrscheinlich. Und das andere auch, dass man bezüglich eins, also natürlich ist super viel abhängig, wie man publiziert, ist super viel abhängig, wie Studierende einen evaluieren. Und man hat nicht ganz so viel, würde ich sagen, in der Hand, wie vielleicht in anderen Berufen. Dafür hat man viel mehr Freiraum, würde ich sagen, wie in anderen Berufen. Auch da natürlich je nach Organisation, aber es wird einem nicht vorgeschrieben, wann man genau an der Uni sein muss. Man hat keinen 9-to-5-Job, würde ich sagen. Positiven und negativen Sinne manchmal. Man hat nicht unbedingt ein thematisches Projekt, das einem vor die Nase geklatscht wird, in vielen Fällen. Und auch in der Lehre kann man meistens zu einem gewissen Grad das freigestalten, von Vorlesung zu Vorlesung. Das heißt, man muss einfach innerhalb der Restriktionen dieses Jobs leben können oder das auch gerne haben. Die verschiedenen Aufgaben, würde ich sagen, gerne haben. Und da war es für mich immer so, natürlich gibt es in jedem Beruf Dinge, die man nicht gerne macht. Ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein, dass es den perfekten Beruf nicht gibt. Aber wenn man so 90% glücklich ist mit dem, was man macht und am Wochenende nicht denkt, so, boah, wieso ist schon wieder Montag? Wieso muss ich mich wieder vor meinen Computer setzen? Dann würde ich sagen, sollte man dem Ganzen eine Chance geben.
Ah, das ist sehr schön, die verschiedenen Aspekte hervorgehoben. Das finde ich ganz toll. Also jetzt hast du zu all den Dingen Ja gesagt und auch zu den Nachteilen, dass du mit denen leben könntest, damals, als du dich beworben hast. Wie bist du dann vorgegangen? Also hast du, keine Ahnung, auf Jobseiten geguckt? Hast du zuerst mit KollegInnen gesprochen? Bist du auf Konferenzen an diese Jobmarket-Talks, die da auch stattfinden, irgendwie warst du dort? Oder genau, wie ist das bei dir so abgelaufen?
Ja. So der erste initiale Gedanke von, ich muss mich bewerben, der kam bei mir sehr spät, würde ich sagen. Und der kam nur auf, weil ich auf einem Doktor-Konsortium war von der AMSIS und da von meinen Peers, von anderen PhDs gefragt worden bin, ob ich denn auch auf dem Jobmarket bin. Ich dachte mir so, was für ein Jobmarket? Ich kann mich darum kümmern, sobald ich fertig bin mit meiner DIS. Und ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich jetzt von Ländern, würde ich sagen, oder Regionen. Ich würde sagen, so im deutschsprachigen Raum schreibt man offiziell seine DIS fertig und beschäftigt sich danach mit der Jobfrage oftmals. Wobei man Vorteile und Nachteile sieht natürlich. Man kann sich auf ein Ding konzentrieren. Ich habe gesehen bei meinen Peers aus den Staaten, dass sie super oft schon mal einen Job hatten, bevor sie überhaupt ihre DIS eingereicht haben. Und hier in der Niederlande, bei den PhDs, die bei uns am Department sind, super oft haben die schon eine Stelle und müssen dann noch ihre DIS fertigstellen oder auch verteidigen. Bei mir war das beim Doktor-Konsortium das erste Mal, dass es so ja, klar geworden ist. So irgendwie, ich wurde gefragt, wann ich meine DIS einreiche und ich hatte so ein ungefähr einen Plan, wann das der Fall sein sollte. Und danach wurde ich gefragt, ja, hast du aber nicht Angst, dass du dann keinen Job findest oder keine Stelle kriegst? Und danach, ja, mit dem Gedanken bin ich zurück, wieder in die Schweiz.
Also mit dieser Panik oder wie?
Ja, genau, so. Ja. Das, vielleicht hätte ich mir Gedanken machen sollen, weil ich es, ja, doch etwas, dachte mir so, vielleicht war ich zu relaxed, weil ich auch, mein offizielles Vertragsende war erst ein Jahr später. Und dann dachte ich so, eigentlich habe ich ja noch Zeit, mir einen Job zu suchen, weil mein Vertrag erst ein Jahr ausläuft. Habe dann damals mit meinem PhD-Supervisor gesprochen bezüglich, ja, was er denkt, wann ich mich bewerben soll oder wann ich mich Ausschau halten soll nach Jobs. Und da war die Frage, okay, was ist denn der nächste Job, den du haben möchtest oder die nächste Stufe, die du nehmen möchtest. Ist das eine Postdoc-Position oder eine Assistenzprofessur? Und für mich war relativ klar, dass es kein Postdoc ist. Also wenn ich weitergehe an eine andere Uni, dass es für eine Assistenzprofessur wäre, weil doch relativ viele meiner Publikationen schon weit im Prozess waren. Zu dem Zeitpunkt war eine Publikation war schon draußen und die andere war conditionally accepted. Also dachte ich mir so, ja, also ich brauche diese Postdoc-Zeit nicht, um mir eine Pipeline aufzubauen oder meine Paper zu pushen. Ich glaube, ich könnte den Sprung zu einer Assistenzprofessorin machen. Wir haben dann damals mit meinem PhD-Supervisor zusammen besprochen, was dann die Vorteile, Nachteile davon sind. Einer der Faktoren, die berücksichtigt werden mussten, war damals, dass ich halt noch relativ jung auch in einem akademischen Alter war oder bin. Und wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das Leben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und auch ein akademisches Leben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und ob ich den nächsten Sprung so rasch machen möchte oder nicht. Oder ob ich mir etwas mehr Zeit geben möchte vielleicht, um ja ein bisschen aufatmen zu können. Auch nach der DIS, weil es doch schon ein relativ intensiver Prozess ist. Ich habe mich da gegen den Rat meines PhD-Supervisors entschieden, wie man das wahrscheinlich so oft macht, bei Eltern, wenn die einem was raten. Dass man sagt, so, nee, ich weiß das besser. Hatte mir dann überlegt, okay, was sind dann für Länder oder für Unis überhaupt eine Option für mich? Und das muss man dann für sich selbst entscheiden. Also es gibt Vor- und Nachteile natürlich auch. Ich habe mir geschaut, was machen andere Universitäten. Für mich war klar, dass ich auf etwa gleichem Forschungsniveau, würde ich sagen, aber auch Prestigeniveau wie die Uni St. Gallen bleiben möchte und habe mir dann angeschaut, was für Universitäten da noch da bleiben und ob die überhaupt jemanden suchen. Das ist ja auch die zweite Frage. Und habe da einerseits auf der AIS-Webseite verschiedene Stellen angeschaut, dann gibt es auch im deutschsprachigen Bereich von der WKWI und von der WI immer wieder Ausschreibungen, die verschickt werden, und hatte dann mir die verschiedenen Stellenangebote angeschaut und Beschreibungen und hatte mich dann an 5 Unis beworben, mehrheitlich im europäischen Raum. Eine davon war in den Staaten, wobei ich in den Staaten auch dann sagen musste, hätte ich es gekriegt, schlussendlich hätte ich nicht, also wüsste ich nicht, ob ich es genommen hätte, weil es super weit weg von zu Hause ist. Zu Hause ist bei mir Schweiz noch in meinem Herzen, obwohl ich ja jetzt mittlerweile schon ein halbes Jahr in Amsterdam wohne. Und genau, das waren dann Faktoren, die ich berücksichtigt habe bei der Bewerbung. Auch was Einfluss hatte auf die ganze Auswahl der Unis war, was die dann von mir verlangen, falls das schon so klar war. Teilweise ist das sehr, sehr klar in Stellenausschreibungen, was man mitbringen muss. Andererseits kann es auch ein bisschen schwammig formuliert sein. Da habe ich jeweils einfach Leute, die ich in dem Umfeld gekannt habe, gefragt, ob die mir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dazu geben können. Mhm.
Magst du dich noch erinnern, was das für Anforderungen an die KandidatInnen waren?
So, teilweise war es schon klar, stand, dass man vielleicht schon publiziert haben muss für eine Assistenzprofessur. Also teilweise wurde jemand gesucht, dass sich in der Forschung sozusagen schon, ich würde es mal in Gänsefüßchen stellen, bewiesen hat auf irgendeine Art und Weise. Teilweise war auch sehr klarer Fokus, wir suchen eine Person, die dieses Fach unterrichten kann. Das war beispielsweise hier in Amsterdam, wurde klar jemand gesucht, der Business Intelligence und Analytics unterrichten kann oder auch vorlesen kann sozusagen. Und dann ist die Frage, passt man auf das oder nicht? Bei anderen war schon klar, was dann Tenure-Kriterien möglicherweise sein könnten. Und dann habe ich mir einfach angeschaut, ob das überhaupt in meinem möglichen Potenzial, das ich mir selbst ermesse oder erdenke, liegt. Oder ob es vergeben wäre, mich da zu bewerben, weil ich davon ausgehe, dass ich das nicht schaffen werde innerhalb der 6 Jahre, die vorgesehen sind.
Und wie ging es danach weiter? Also ich nehme an, nicht jede Uni hatte den ganz gleichen Prozess. Was hattest du da für Erfahrungen bei diesen 5 Universitäten?
Ich war von der Uni St. Gallen gewohnt, dass das relativ flott geht. Also hoffentlich wird das auch in Zukunft so sein. Wenn sich Leute bewerben, da kriegt man relativ schnell eigentlich eine Rückmeldung. Es war dann sehr unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, glaube ich, wer diesen ganzen Hiring-Prozess managt oder auch durchführt. Das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Teilweise sind das die Departments selbst. Das war jetzt beispielsweise in Amsterdam der Fall. Das ist das Department, den Hiring-Prozess durchführt. Das heißt, man spricht auch vor allem mit Leuten aus dem Department und nicht von der ganzen Uni. Das war in anderen Unis, war das vielleicht jemand aus dem HR, der diesen ganzen Hiring-Prozess durchführt. Dann war das etwas anders und dann hat man vielleicht auch Gespräche breiter in der Uni. In den Bewerbungsverfahren, in denen ich involviert war, war es und ich eine Runde weitergekommen bin, muss man auch kurz sagen, und ich nicht schon in der ersten Runde rausgeflogen bin, war es so, dass ich in 3 Fällen hatte ich ein Online-Interview zuerst. mit 2 bis 3 Leuten aus dem Department oder aus oder auch aus dieser Uni. Da war ein erstes, würde ich sagen, zu kennenlernen, aber auch so ein erstes Lernen, ob ich mit meinem CV matche oder ob das überhaupt ein Fit sein könnte, jetzt auch auf persönlicher Ebene, würde ich sagen. Ich würde sagen, so ein CV, ein Anschreiben, dann aber auch Publikationsliste, muss man natürlich, das muss passen auf die Stelle und danach so ein erstes Interview, würde ich sagen, ist so ein Personal Fit Ding, in beide Richtungen aber. Also einerseits, ob die denken, ob ich zu ihnen passe, aber auch, es war dann auch für mich so ein Abgleich mit, okay, sind die Leute auch wirklich so wie auf der Webseite beschrieben? Ist das wirklich so nett und kollegial? So gut man das jetzt auch innerhalb einem Online-Interview rausfinden kann. Genau.
Und diese Online-Interviews, die gingen immer so circa 60 Minuten oder länger, kürzer?
Die gingen im Schnitt, würde ich sagen, etwa 60 Minuten. Also meistens wurde eine Stunde geblockt oder 45 Minuten. Ich hatte eins, das ging super lang, das ging 90 Minuten anstatt 60, weil die super interessiert waren dann an, was ich ganz konkret gemacht habe, auch außerhalb von meiner Forschung, sondern am Institut bei uns und wie meine Rolle sich dann gesplittet hat zwischen den verschiedenen Hüten, die ich anhatte. Aber hier ein kleiner Tipp für alle, die sich vielleicht im Bewerbungsprozess befinden und auch so ein Online-Interview haben. Zuallererst eigentlich super klar, aber man vergisst das meistens. Versucht euch keine Termine irgendwie an diesem Vormittag oder Nachmittag zu legen. Also versucht da wirklich davor keine Termine zu haben, die euch irgendwie mental irgendwo anders in der Schublade stecken, sondern irgendwie wirklich dann klaren Kopf zu haben, wenn man reingeht. Am besten sich auch mit der Webseite und den Leuten, die da arbeiten und deren Forschung auseinandersetzt, dass man da auch Rückfragen stellen kann bei Bedarf zu den Personen oder auch zum Forschungsgebiet allgemein von dem Institut oder Department. Schaut euch an, was irgendwie die Uni als Vision vielleicht hat und wie sie sich weiterentwickeln wollen und wie man als Person dazu passt. Und danach würde ich mir auch keinen Termin legen, gleich danach, weil es sein kann, dass es vielleicht etwas länger geht. Aber auch aus dem Punkt, dass man vielleicht die eigenen Erkenntnisse, aber auch, würde ich sagen, die Erfahrungen, die man jetzt durch das Online-Interview gemacht hat von diesem Department oder Institut, einfach auch kurz verdauen sollte. Und ich habe mir nach jedem Online-Interview einige Notizen gemacht mit, okay, was fand ich gut, was fand ich schlecht, was wären für mich vielleicht Dinge, die ich berücksichtigen würde, falls es weitergeht mit diesem Department.
Sehr spannend. Also ich fasse gerne die Tipps nochmals von dir zusammen. Und zwar, du meinst, oder ein Tipp von dir ist, dass man sich keine Termine an diesem Halbtag legt, wo das Interview stattfindet, also so jeweils nicht vorher und auch nicht nachher. Nachher nicht, dass man über das Interview oder ja das Vorstellungsgespräch noch reflektieren kann und sich mal so ein bisschen Gedanken macht, ob die Uni jetzt auch zu einem selber passen. Und als Vorbereitung, dass man sich eben die Webseite von der Uni anschaut, aber auch die Personen, mit denen man das Gespräch dann hat, dass man sich über deren Forschung informiert und einfach auch so ein bisschen Gesprächsstoff hat und Nachfragen stellen kann. Und genau noch dazu, dass man, wenn es das hat, wenn die Universität das hat, die Vision von der Uni anschaut, um auch zu sehen, ob man selber zur Universität oder zum Department passt. Stimmt
genau,
das?
Ja, ja. Okay, ja, würde cool. Ich so
unterschreiben. Cool, cool. Dann jetzt vielleicht nach diesen Online-Interviews, wie ging es da weiter?
Nach den Online-Interviews kriegt man, also habe ich in den meisten Fällen relativ rasch eine Rückmeldung gekriegt mit, okay, wir würden dich gerne in Person sehen oder leider nicht. Es gab auch einen Fall, wo ich sagen musste, war ich sehr zögerlich darüber, ob ich wirklich da hingehen möchte oder nicht nach diesem Online-Interview. Weil ich mir dachte, okay, ich glaube, das ist nicht ganz so fit oder ist nicht ganz so das, was ich mir auch erdacht hätte. Aber in den meisten Fällen freut man sich, wenn man eingeladen wird und genau, wird ein Termin ausgemacht. Und das kommt jetzt dann ein bisschen drauf an, wie das strukturiert wird bei den jeweiligen Universitäten. Das kann sein, dass man an einem Tag gleichzeitig da ist mit anderen Bewerber, Bewerberinnen für diese Stelle und dann so das relativ durchgetaktet ist, dass man einen Forschungsvortrag, einen Teaching-Vortrag hat vor der Kommission und vielleicht noch irgendwie ein informelleres irgendwie Essen oder also entweder Abendessen oder Mittagessen mit denen. Hier in Amsterdam war das so der Fall, dass das ein ganzer dedizierter Tag für mich war. Das heißt, ich bin dann nach Amsterdam geflogen oder eingeflogen worden. Von denen wurde dann um 9 abgeholt. Hatte zuerst meinen Forschungsvortrag. Hier war es der Fall, dass ich keinen Teaching-Vortrag halten musste. Das würde ich aber auf jeden Fall jeweils abfragen, ob das benötigt wird oder nicht. Aber meistens ist das eigentlich, wird es vorher schon kommuniziert. Und teilweise weiß ich, dass der Teaching-Vortrag oder der Lehre-Vortrag zu einem bestimmten Thema sein muss und man das selbst nicht wählen kann, sondern das wird dann allen Bewerberinnen das gleiche Thema gegeben. Hier einfach aus der Sicht von jemandem, der in der Kommission schon gesessen ist, ganz klarer Unterschied zwischen Forschungsvortrag und Teaching-Vortrag ziehen. Also dass es klar ersichtlich ist, dass das nicht zweimal das gleiche Publikum ist. In Amsterdam hatte ich dann meinen Forschungsvortrag vor dem mehr oder weniger von dem ganzen Department, also vor etwa 30 Leuten, die da präsent waren, wo dabei alle ihre Fragen stellen konnten, auch sehr, sehr kritische Fragen gestellt haben teilweise. Und also im Nachhinein, natürlich macht man das auch, um eine Person ein bisschen aus der Reserve zu locken, um zu schauen, okay, wie reagiert man vielleicht auch bei kritischen Fragen oder auch in einer Situation. Also es war nie so, dass ich mich unwohl gefühlt hatte, aber ich mir schon gedacht hatte so, ja, guter Punkt, habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Und wie man das Ganze dann moderiert, auch selbst. Und ich glaube, da ist der beste Tipp, dass man einfach authentisch sich selbst bleibt und nicht versucht, irgendwie etwas vorzuspielen, also nicht überheblich ist, sondern auch ganz offen sich eingesteht. Okay, ja, also in meinem Fall wäre es besser gewesen, hätte ich eine Case Study gemacht anstatt Interviews. Ja, ist halt so, habe ich dazugelernt, würde ich in Zukunft ein anderes Research Design machen. Und dann klar auch in diese Konversation mit den Leuten, die sich befragen, da eingehen. Nach meinem Forschungsvortrag ging es dann in individuelle Gespräche mit einzelnen Personen aus dem Department. Zuerst mit 2 Personen, die nicht in meiner Research Group waren. Das waren Katharina und Anastasia, beide super gute Forscherinnen. Mit denen hatte ich dann auch eher Austausch bezüglich, okay, wie sieht das mit Gender Equality aus, etc. Danach hatte ich ein Gespräch mit 2 weiteren Personen, die dann in meiner gleichen Forschungsgruppe sind. Die sind in 3 Forschungsgruppen untergliedert, müsste ich vielleicht noch anführen. Eine Forschungsgruppe, die sich so ein bisschen Future of Work-Themen beschäftigt, eine Forschungsgruppe über Digital Innovation und eine über IS. Und ich bin in der IS-Gruppe eingegliedert und mit Joey von Angern und Kuhn hatte ich damals gesprochen, bezüglich, okay, wie sieht die konkrete Forschungsgruppe aus, über IS allgemein, weil das Department eigentlich auch nicht unbedingt für die IS-Gruppe vorher bekannt war und da einige Fragen zu klären. Und danach ging es in Lunch hier anderen Personen, natürlich immer noch über die Stelle etc., über mich, über meine Forschung gesprochen hat, aber ich würde sagen, etwas in einem informelleren Rahmen als vorher. Und danach, nach dem Lunch, hatte ich ein weiteres Gespräch dann mit 3 Personen, denen ich das Online-Interview zuerst hatte, wo auch ganz klar verschiedene Aspekte der Stelle und Stelleantritt etc. besprochen worden sind. Unter anderem dann auch die Tenure-Kriterien. Hier bei der Stelle in Amsterdam war das so, dass mir die Tenure-Kriterien vorher schon klar waren, weil die öffentlich einsehbar sind, wenn man die sucht. Man muss die zwar intensiv suchen, aber man findet die irgendwo dann auf irgendeiner Webseite und 3 verschiedene Links. Und dann haben wir die zusammen besprochen, ob die flexibel sind oder ob die starr sind.
Wie sind die?
Genau, ja. In Amsterdam sind die relativ starr. Dafür ist die Tenure Clock flexibel. Das heißt, ich muss nicht 6 Jahre warten für Tenure und Promotion, sondern kann, sobald ich das Gefühl habe, dass ich diese Kriterien erfülle, dann auch mein Tenure-Package einreichen. Und das ist auch etwas, was ich nur raten würde oder anraten würde, das zu besprechen in so einem Gespräch. Also einerseits sind das harte Kriterien und wenn das harte Kriterien sind, muss man diese 6 Jahre warten? Ja, nein. Ich weiß beispielsweise von St. Gallen, dass es harte Kriterien sind, würde ich sagen. Und auch diese 6 Jahre, ich würde aussitzen, ist jetzt so das falsche Wort, aber eigentlich wirklich diese 6 Jahre abwarten muss, bis die durch sind, um dann promoted zu werden auf eine Associate-Professur. Oder sind das harte Kriterien und die Tenure Clock oder die Promotion ist weich im Sinn von, du musst nicht unbedingt 6 Jahre warten.
Aber sorry, die Clock nach hinten geht die nicht, nur nach vorne.
Die Clock geht nach hinten, nur wenn man Elternzeit nimmt, glaube ich. Aber es wäre auch ein Aspekt, den man vielleicht besprechen müsste. Und der andere Aspekt, den man besprechen muss, und da ist es halt super abhängig von wo man sich bewirbt und wie dieses Land Löhne, insbesondere im öffentlichen Bereich, handelt, ist der Lohn und das Research Budget. Und Research Budget ist meistens auch Travel Budget, das heißt beides zusammen. In meinem Fall war das so, dass wir kein fixes Research und Travel Budget haben und das heißt, es gab keine Diskussion mit Höhe etc. von dem Ganzen, aber ich hatte Referenzwerte mir eingeholt von anderen Leuten, von anderen Unis, damit ich so ein Gefühl habe, was ist so normalerweise, was gibt also normalerweise einfach, was haben andere und von was kann ich ausgehen.
Kannst du das da sagen? Was?
Ja, also super viele haben etwas zwischen 2.500 Euro und 10.000 Euro und es siedelt sich dann irgendwo dazwischen an bei vielen Universitäten und kann dann irgendwie durch gute Publikationen etc. aufgestockt werden, aber kommt auf Struktur des Ganzen an, also die Finanzierungsstruktur, glaube ich, der Departments und Institute. Löhne war jetzt in meinem Fall mehr oder weniger vorgegeben, es gibt eine Skala, der man eingeordnet wird und dann kann man versuchen, sich nach oben zu verhandeln. Aspekte für die Verhandlung waren jetzt beispielsweise bei mir, ich habe vorher in der Schweiz gelebt und war mir doch, ich würde sagen, Schweiz ist doch ein sehr hohes Lohnniveau-Land, in dem man sich einfach einen relativ hohen Lohn auch gewöhnt ist und in dem es auch eine Frage ist, nicht nur von dem gegenwärtigen Lohn, sondern auch von Pensionen und auch Leben im Alter, ob man sich das überhaupt leisten kann, dahin zu ziehen oder nicht. Und zwar ein Faktor, den ich kalkuliert hatte. Also ich hatte eine ganze Excel mit was sind Lebenshaltungskosten in den Ländern, in denen ich mich bewerbe, was sind so durchschnittliche Mieten und so Szenarien mit, ja, gehen wir davon aus, dass du vielleicht nur für eine gewisse Zeit da lebst, reichst du dir eine Lücke auf in deiner Altersvorsorge oder nicht? Oder was ist, wenn du immer da lebst? Es war nicht so einflussgebend, aber die Frage war, was ist, wenn du wieder zurückkommst in die Schweiz oder zurückkommen möchtest in die Schweiz nach einigen Jahren? Wie verheerend ist das im Alter?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das alle unsere Hörerinnen irgendwie interessiert, aber es interessiert mich. Wenn du jetzt in Amsterdam bist, in den Niederlanden, kannst du trotzdem Renten einzahlen in der Schweiz? Also ich meine jetzt vor allem die dritte Säule, oder ist das ausgeschlossen?
Nein, das ist ausgeschlossen, weil ich weiß nicht, wie viele Hörer aus der Schweiz sind, wie viele aus anderen deutschsprachigen Ländern, aber potenziell können sich ja andere Leute auch in der Schweiz bewerben. Die Schweiz hat bilaterale Abkommen mit den EU-Ländern und man kriegt dann die Rente oder ja, man zahlt die Altersvorsorge in den Ländern ein, in denen man arbeitet. Also ich zahle jetzt für die Jahre, in denen ich in der Niederlande wohne, hier in die Pensionskasse ein und werde dann einfach, wenn ich dann das Rentenalter erreiche, in dem jeweiligen Land, was auch interessant ist, ist auch unterschiedlich, also Niederlande hat ein anderes als die Schweiz beispielsweise, werde ich einfach anteilmäßig von dem anderen Land bezahlt im Alter oder ausgezahlt im Alter. Das heißt, man kriegt dann die Pension von zwei verschiedenen Ländern. Das wird nicht übertragen, sondern die bezahlen das einfach anteilsmäßig aus. So habe ich mir das erklären lassen. Beim Wegzug aus der Schweiz in ein anderes EU-Land wird die ganze Pensionskasse und die ganzen AFP kann ich, aber die AHV-Beiträge, die werden auf ein Freizügigkeitskonto überwiesen und das ist dann da eingefroren.
Okay, also das ist irgendwie nochmals eine Hürde jetzt zum Beispiel für mich, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt 1.000 Euro Rente oder so, ich weiß es ja nicht, das sind jetzt einfach so Zahlen, mit denen kannst du in der Schweiz nicht einen Monat überleben. Also als Rentnerin.
Also wirklich eine Kalkulation mit einerseits Alter, aber andererseits auch Sparkapital, also und ob man sich seinen eigenen Lebensstandard auch leisten kann. Jetzt nicht nur kurz- und mittelfristig, weil ich glaube, das ist relativ ersichtlich, sehr schnell, aber auch langfristig.
Okay, aber ich glaube, wir haben genug über Rente und so gesprochen. Ich weiß nicht, ob das so mega interessant ist. Also für mich schon, natürlich, mich interessiert. Also genau, du hast noch gesagt, Lohn, Skala, Referenzwerte, Budget, genau, die Tenure-Kriterien. Dann hast du gemeint, dass du hattest zuerst den Talk. Also dann, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da. Forschungsvortrag, dann hattest du jeweils zwei Interviews mit je zwei Personen, dann Lunch mit vier unterschiedlichen Personen und dann nochmals mit drei weiteren so ganze Admin-Stellenantritt, Tenure-Kriterien etc. Und ich nehme an, da war ja auch schon Nachmittag, oder?
Ja, genau. Das war dann so drei glaube ich. Ja. Und ich auch schon relativ Matsch in der Birne.
Gab es da noch irgendwas, also nach diesem intensiven paar Stunden?
Nee, zum Glück nicht. Und dann danach war auch fertig und ich hatte dann Zeit, irgendwie, um zu reflektieren, wie ich das so selbst empfunden habe. Und also vielleicht bin ich das, aber ich schreibe mir das alles immer auf irgendwo, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich zurückblicke auf so Tage oder so Interviews oder so Gespräche, dass ich sie zu positiv oder zu negativ in meinem Kopf habe. Und ich schreibe mir dann einfach ganz kurz jeweils so auf, so immediately, als ich da fertig war, habe ich in meiner Notiz-App aufgeschrieben, so was was der erste Gedanke oder der Eindruck war, den ich jetzt hatte. Und danach bin ich nach Hause, bin auch an dem Tag, glaube ich, auch zurückgeflogen. Ich muss gerade überlegen, ja, bin zurückgeflogen an dem Tag, weil ich in St. Gallen wieder eingespannt war. Dann mir Gedanken gemacht, die nächsten Tage, die haben sich relativ schnell zurückgemeldet mit, hey, von unserer Seite hat das super gepasst, könntest du dir das vorstellen, ja oder nein, und gib doch uns in nächste Woche, glaube ich, war, in den nächsten 2 Wochen Bescheid, was so deine Gedanken sind. Und dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen, habe das mit meinem engsten Umfeld besprochen, also Familie, Freunde, dann aber auch mit meinem PhD-Supervisor, habe dir mitgeteilt, dass ich ein Stellenangebot habe. Und dann haben wir das besprochen mit, okay, was potenzieller Stellenantritt ist, ob das sinnvoll ist oder nicht. Dann habe ich eine Rückmeldung gegeben mit, ja, hey, würde ich sehr gerne treten, unter den Bedingungen. Das war einerseits Stellenantritt per se, also die wollten eigentlich, dass ich im Juni, glaube ich, beginne. Das war, in meinen Augen brauchte ich aber auch ein bisschen Verschnaufspause und wollte zwischen Ende Projektübergaben in St. Gallen und Anfang dann an der VU in Amsterdam nicht so einen Zeitdruck haben, sondern irgendwie noch einen Sommer dazwischen haben, wo man auch einfach entspannt sein kann für eine gewisse Zeit und nicht gestresst sein muss. Man auch mal Urlaub, also Ferien machen kann. Das andere war dann nochmal Lohnverhandlungen. Und für alle deutschen Hörer, da gibt es in Deutschland auch eine Stelle, die einem dabei hilft. Das Ganze ist so ein Verband. Und mir ist der Name entfallen, aber an die kann man sich wenden, wenn man dabei Hilfe benötigt oder auch Tipps von denen kriegen möchte. Aber bei mir war das ziemlich straightforward. Ich habe denen gesagt, eigentlich okay, mit deren Einstufung bin, ein paar Sachen gerne anpassen möchte. Auch bezüglich, sehr oft kriegt man dann, weil man ja in ein anderes Land zieht, ein Budget für den ganzen Umzug. Ich habe denen dann mal das kalkuliert, was ich denke, so was es kosten wird, um mir hier eine Wohnung etc. zu finden und dann auch umzuziehen. Die sind mir dann auch da entgegengekommen.
Okay, sehr cool. Also nach diesem Tag, oder? Und auch der Zusage etc. Hattest du da noch offene Punkte? Weil ich bin meistens halt so, wenn ich so einen intensiven Tag habe mit Forschungsvortrag, Jensen, Interviews und so, da will man sich natürlich auch von der besten Seite präsentieren, ist ja klar. Und wie du schon gesagt hast, am Schluss warst du schon ziemlich fertig oder kaputt. Und bei mir ist manchmal so, dass ich dann irgendwie so wichtige Dinge vergesse, also irgendwie noch so offene Punkte, die ich eigentlich ansprechen wollen. Hattest du das auch? Konntest du irgendwie im Nachhinein noch etwas klären? Oder war das eigentlich so definitiv an diesem Tag, hey, das sind unsere Bedingungen am Gespräch am Nachmittag und das ist fixiert? Aber du hast ja eigentlich auch schon ein bisschen vorgegriffen, dass du dann den Stellenantritt noch verhandelt hast. Aber trotzdem, hattest du auch noch irgendwie Klärungsbedarf?
Ich glaube dadurch, dass der Tag sehr, sehr informativ war, war sehr vieles geklärt. Ich hatte auch davor mir wirklich ein ganzes Dokument mit Fragen zusammengestellt, die ich geklärt haben möchte und dann geschaut, welche Fragen ich selbst beantworten kann, indem ich einfach das auch recherchiere. Und die Dinge habe ich dann auch in diesem letzten Gespräch mit den 3 Personen, also war Hans, unser Department Head, Bad Vannerhof, das wie mein Gruppenleiter sozusagen, Forschungsgruppenleiter, und es war dann noch eine weitere Assistenzprofessorin, Wendy war dann dabei. Genau, habe ich das einfach also reassured, ob das wirklich so ist, wie ich das denke. Und dann würde ich das wie in meinem Kopf abticken, so ja, okay, ist so. Und dann andere Sachen, von denen ich keine Informationen gekriegt habe oder einfach auch nicht klar waren. Oder vielleicht auch Fragen, die sich während dem Tag dann ergeben hatten, irgendwie auf den Gesprächen mit den verschiedenen Personen, habe ich dann dargestellt. Beispielsweise eine Frage, die ich gestellt hatte, war, wie starr sind diese Gruppen? Und dann hieß es eigentlich gar nicht starr. Wir sehen das auch nicht als 3 verschiedene Gruppen, sondern irgendwie, man ist halt thematisch irgendwie untergegliedert. Und es ist jetzt nicht so, dass man mit den Leuten aus der anderen Gruppe nichts macht, sondern einfach die Größe und immer, damit alle 40 Leute über ihre Forschung alle 2 Wochen oder jede Woche miteinander sprechen, ist einfach zu viel. Und dann kann man das ein bisschen untergliedern und kann dann auch Probleme in der Gruppe vielleicht zusammen besprechen. Das war so etwas, das hatte ich vorher nicht als Frage, sondern kam dann erst durch das Gespräch oder durch das Gespräch am Vormittag als Frage auf. Und ich würde sagen, ich glaube, was einen guten Eindruck hinterlässt, ist, wenn man einen Stift, einen Block oder so dabei hat. Ich weiß, wir sind alle digital unterwegs und viele machen ihre Notizen digital. Aber erstens finde ich es ein bisschen unsympathisch, wenn jemand einen Computer da vorne, also die gegenüber sitzt und Notizen macht, weil es halt doch relativ viel Raum dann einnimmt. Und Handy finde ich ganz, ganz schrecklich. Also Smartphone finde ich ganz schrecklich, wenn sich jemand Notizen auf dem Smartphone macht. Weil könnte auch einfach sein, dass du chattest. Und den Eindruck möchte man nicht hinterlassen. Genau, sondern ich hatte so einen Blog dabei. Ich habe den Blog irgendwo hier liegen und habe mir dann die Notizen da reingemacht. Je nach Raum einfach berücksichtigen, dass vielleicht Leute auch in die Notizen sehen. Das heißt, wenn man irgendwo was sich eine Notiz macht, die vielleicht nicht für andere Augen bestimmt ist, dass man die vielleicht nicht irgendwo groß über etwas schreibt oder irgendwie, wenn man nicht will, dass die wissen, wo man sich sonst noch bewirbt und irgendwie die Notiz gerade auf der anderen Seite ist, einfach schlau damit umgeht.
Mhm. Jetzt, das hört sich ja so ziemlich linear in dem Sinn an. Mhm. Also du hast ja jetzt du hast dich bei 5 Unis beworben, dann hier bei der VU Amsterdam hast du auch relativ schnell auch Rückmeldungen und positiven Bescheid bekommen. Jetzt aber trotzdem, wenn du so ein bisschen zurückdenkst an Anfang der Bewerbungsphase, was hättest du gerne deinem jüngeren Ich mitgegeben? Also du hast uns schon einige Tipps genannt, aber was war beispielsweise für dich auch ein bisschen überraschend und da dachtest du, das hätte ich jetzt nicht so erwartet?
Ich glaube, so oftmals, als ich die Stellenbeschreibung gelesen habe, dachte ich mir die ganze Zeit, wollen mich wahrscheinlich gar nicht. So irgendwie, bevor ich mich überhaupt irgendwo beworben habe, habe ich mir jegliche Chance irgendwie genommen, dass das überhaupt potenziell ein Arbeitgeber sein könnte für mich. Weil ich mir dachte so, ja, die wollen wahrscheinlich jemanden, der ist so gut und der 100% fit ist auf die Stelle. Und ich würde sagen, ja, also klar, man sollte schon nicht weit weg sein von dem, was sie beschreiben. Und man sollte nicht die eigene Zeit vergeuden, weil es doch relativ zeitintensiv ist, diese Unterlagen zu erstellen und da auch hinzuschicken und auch jemand, die sich anschauen muss. Nicht nur jemand, sondern es sind dann meistens mehrere Personen, die diese Unterlagen screenen müssen. Das heißt, man sollte gut mit der Zeit mit Person umgehen, auch respektvoll damit umgehen. Aber wahrscheinlich hätte ich mich auch auf 1-2 andere Stellen bewerben können, bisschen zu wenig Selbstvertrauen vielleicht in mich als Forscherin hatte, wo ich gesagt habe, nee, bin ich zu jung oder zu wenig erfahren oder zu wenig gut publiziert, diese Stelle. Weil man erstens weiß man nie, wer sich sonst noch bewirbt und wie die Bewerbungsgrundlage einfach grundsätzlich da ist. Und zweitens, natürlich gibt es einige Hygienefaktoren, aber es muss auch persönlicher fit sein. Das heißt, wenn man denkt, okay, vielleicht passe ich so 80% auf die Stelle irgendwie aus den Faktoren, die man mitbringt, kann es auch sein, dass man diese fehlenden 20% für die perfekte Kandidatin vielleicht durch ein Personal Fit super wegmacht und man dann trotzdem für eine Stelle berücksichtigt wird. Und mir wurde mal gesagt, man muss sich bewerben auf eine Stelle, um potenziell berufen zu werden. Das heißt, vielleicht eine Bewerbung zu viel rausschicken als eine zu wenig, wäre auch so ein Faktor, den ich mir selbst mitgeben müsste. Würde. Natürlich hat das bei mir zu sagen, ich muss mich super glücklich schätzen und wahrscheinlich gibt es zig Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben oder wo es ein größerer Hustle war. Aber es war wahrscheinlich bei mir einfach so ein Fit. Irgendwie, ich habe gut auf die Stelle gepasst, habe aber auch dann auf die persönlichen Level gut einfach mit diesen Leuten sprechen können. Und es war aber in beide Richtungen. Ich hatte auch das Gefühl, doch, das ist ein Department, da sehe ich mich irgendwie nach diesem Tag. Es war nicht so, dass ich dann da war und mir dachte, so, boah, was sind das für Leute? Gar nicht. Sondern, dass ich mir dachte, so, boah, es wäre voll schade, wenn die mich nicht nehmen.
Ich finde das irgendwie so ein schönes Schlusswort, nicht? Oder hättest du noch etwas hinzuzufügen? Weil, ja, also ich finde es noch schön, dass du auch erwähnt hast, hey, wenn man nicht hundertprozentig auf die Stelle passen sollte, also der Fit nicht da ist, dass halt trotzdem die persönliche Komponente auch entscheidend ist. Und was ich immer wieder wichtig finde, dass es ja auch für beide Seiten passen muss. Also nur so aus einer Zwangssituation irgendwie, ja, ich muss jetzt diese Stelle nehmen und es gibt nur die, ja, finde ich ziemlich unangenehm, schon so zu starten.
Total. Und man muss halt einfach im Hinterkopf behalten, dass man mit diesen Personen in den nächsten Jahren wolle oder wollen wir nicht, zusammenarbeiten muss. Es gibt wahrscheinlich nicht die perfekte Stelle, das wäre, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort von meinerseits, sondern verschiedene Stellen, in denen man sich weiterentwickeln kann. Ich würde einfach immer dahin gehen, wo man für sich persönlich das größte Entwicklungspotenzial sieht. Und es kann vielleicht auch sein, dass man an der eigenen Institution bleibt, wenn das möglich ist. Oder teilweise muss man, um etwas Neues zu lernen, halt von einer eigenen Institution weggehen, um sich vielleicht auch die Möglichkeit zu erschaffen, mal irgendwann mal in Zukunft, weil man ja super auch, ich würde sagen, oftmals an der eigenen Institution ein bisschen hängt. Man hat einen Master vielleicht da gemacht und dann den PhD, die Möglichkeit einzuräumen, da vielleicht später mal zurückgehen zu können. Was kein Versprechen ist für sich selbst, weil man immer wirklich dahin ziehen sollte oder dahin gehen sollte, wo man sich wohlfühlt, keine Hypothek für die eigene Zukunft sich aufbauen soll.
Cool. Also ich denke, das war ein super Schlusswort, Edona. Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen, über den Bewerbungsprozess bei der VU Amsterdam informiert hast. Und ja, ich denke, es hatte sehr gute Tipps. Das eine oder andere habe ich ja schon zusammengefasst. Ich glaube, das mit Stift und Papier, das habe ich nicht nochmals extra erwähnt, aber das finde ich eigentlich eine gute Idee, auch wenn es ein bisschen oldschool ist. Aber es macht halt, es bringt so eine Barriere, wenn man den Laptop hat oder eben, wie du sagst, einen schlechten Eindruck, wenn man am Handy ist und dann denkt man, oh nein, ist jetzt der auf WhatsApp oder die. Genau, und vielleicht eben noch so der letzte Punkt nochmal, dass man auch mutig sein soll und sich auf Stellen bewirbt, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zu passen scheinen, aber ja, genau, dass halt der persönliche Fit auch noch entscheidend ist und man ja eben, wie du sagst, 6 Jahre dann mit diesen Personen zusammenarbeiten muss. Gut, dann eben herzlichen Dank dir, Edona. Dann würde ich sonst noch abmoderieren. Das habe ich jetzt vergessen. Normalerweise mache ich das als erstes, weil ich es ja eben vergesse. Ich möchte ganz herzlich unserem Funding danken. Also wir haben Funding für den Podcast bekommen von der Universität Bern und von der Visofakultät der Universität Bern. Und dann möchte ich auch noch weiter ankündigen, dass es auf Spotify so eine Kommentarfunktion gibt. Also die Kommentare werden nicht veröffentlicht, aber falls ihr jetzt noch Fragen habt zu dieser Folge oder Vorschläge für nächste Folgen, könnt ihr diese uns dort gerne in diese Kommentarfunktion bei Spotify stellen. Dann, wär's das gewesen und bis zum nächsten Mal.